eingeladen. Als unser Herr Moderator gesagt hat, dass die Hauptreferate 20 Minuten umfassen werden, meint er jedes der beiden. Also insgesamt sind das 40, nur dass Sie sich einstellen können. Sie sind alle rasend sympathische Leute, aber haben doch etwas Bedrohliches an sich, so als Gruppe. Da kann jetzt die Einzelne und der Einzelne nichts dafür, aber es schüchtert mich ein bisschen ein. Ich habe mir das so vorgestellt, ich mache eine Vorbemerkung mit dem Thema Wunde des Wissens, mache eine Nachbemerkung mit dem Thema die Stärken des Hiob und dazwischen habe ich drei simple Gedanken, die man in drei simplen Sätzen ausdrücken kann. Erster Satz, wir sollten nicht zu schnell den Sinn im Leiden finden. Zweiter Satz, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. Und dritter Satz, Leiden ermöglicht einen Weg von schläfriger Ruhe zu gelassener Ruhe. Mein erster Gedanke, Wunde des Wissens. Sie alle kennen die Idee von John Rawls, über die Gesellschaft so nachzudenken, dass er vorschlägt, sich der Frage zu stellen, wenn wir alle unter einem Schleier des Nichtwissens zusammenkämen, auf welche Art von Gesellschaft würden wir uns verständigen? Das ist dieser berühmte Gedanke des Veil of Ignorance, des Schleiers des Nichtwissens. Und Schleier des Nichtwissens heißt, ich weiß nicht, in welche Epoche, in welche Region, mit welchen Eigenschaften, welche Familie, mit welcher Intelligenz ich hineingeboren werde, ich weiß das alles nicht. Das ist eine sehr kluge Frage, die eine Fülle von Literatur erzeugt hat. Und wenn ich jetzt vorschlage, etwas anderes zu machen, soll das keine Kritik an John Rawls sein. Aber es könnte einen anderen Akzent in Bezug auf unser Nachdenken über das Leben setzen. Und dieser andere Akzent ist folgendes. Wie wäre es, wenn wir nicht am Beginn des Lebens oder der Gesellschaft unter einem Schleier des Nichtwissens über das Leben nachdenken, sondern aus der Sicht des Endes des Lebens mit einer Wunde des Wissens über den Blick auf das Leben als Ganzes? Anders gesagt, ich habe mir neulich angeschaut Arno Geigers letztes Buch über seinen demenzkranken Vater, der alte König in seinem Exil. Und da beschreibt Arno Geiger in sehr behutsamer Sprache den Lebenslauf und den Zustand seines Vaters. Und ich frage mich, wenn ich jetzt wüsste, wie mein Leben dereinst am Ende aussehen würde, wenn ich jetzt wüsste, dass mein Leben am Ende von Verfall und Verwirrung, Angewiesenheit und Abhängigkeit gekennzeichnet sein wird und ich mit dieser Wunde des Wissens jetzt leben müsste, wie würde ich mein Leben aufbauen? Ist das verständlich? Das ist dieser Gedanke, was wäre, wenn du eine Perspektive hättest, auf dein Leben als Ganzes zu blicken und das, wie Aristoteles schon sagt, geht ja erst am Ende unserer Tage. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich dereinst, so wie Arno Geigers Vater enden werde oder wie mein Vater, der letztes Jahr verstorben ist und die letzten 5 Jahre nach einem Schlaganfall ein Pflegefall war, enden werde, wie würde ich jetzt mein Leben aufbauen? Ich könnte mir vorstellen, dass ich etwas weniger vorteilsmaximierend vorgehen werde, wie das der Homo economicus zu tun pflegt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich etwas weniger arrogant, selbstgefällig auftreten würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir die ernsten Fragen stelle, worum es im Leben eigentlich geht. Das ist nur eine Vermutung, aber das gibt Anlass zur Vermutung, dass die Frage vielleicht nicht so sehr heißen könnte, kann es trotz des Leidens ein gelingendes Leben geben, sondern vielleicht könnte die Frage sogar heißen, kann es ohne Leiden überhaupt ein gelingendes Leben geben? Fragezeichen. Der erste Satz, über den ich nachdenken möchte, ist der schlichte Satz, wir sollten nicht zu schnell den Sinn im Leiden finden. Wir Katholiken und Katholikinnen, ich weiß nicht, wen ich da jetzt alle ausschließe, man weiß auch heutzutage nicht mehr, wer katholisch ist, der Papst und ich sind katholisch, aber sonst weiß ich es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wir Katholikinnen und Katholiken haben eine gewisse Schwäche dafür, Leiden als in sich wertvoll zu sehen. Also wenn Sie an Heinrich von Seuse denken, wenn Sie daran denken, wie Caspar Berse, der Jesuitenprovinzial in Indien im 16. Jahrhundert, sich sein Leben gestaltet hat, haben eine gewisse Gefahr nicht, dass ihr Leiden glorifiziert wird, als Wert in sich selbst gesehen wird, als etwas, was intrinsisch sinnvoll ist. Und davor kann man nicht genug warnen. Es ist mit der Frohbotschaft sehr schwer vereinbar, dem Leiden mehr als einen instrumentellen Sinn zuzuerkennen. Also einen Sinn, das Leid ist eine Hilfe, ein Werkzeug, ein Weg zu irgendetwas, aber nicht in sich etwas Anstrebenswertes. Damit hängt auch zusammen, man soll davor warnen, Menschen zu schnelle Antworten zu geben auf den Sinn, den Leiden haben könnte. Und man soll Menschen die Möglichkeit einräumen, den je persönlichen Sinn, den sie in ihrem Leiden finden zu können, glauben, in diesem Leiden diesen Sinn auch abzuringen. Und man muss sich dessen, glaube ich, auch bewusst sein, dass es keine Kreuzworträtselfrage ist, was ist der Sinn des Leidens, wo es eine richtige Antwort gibt mit 7 Buchstaben und dann kommt das richtige Wort heraus, sondern dass es viele Wege dazu gibt, eine Antwort zu versuchen oder auch zu verweigern. Selbst die Antwort, Leiden hat keinen Sinn, hat viele verschiedene Facetten und viele verschiedene Wege. Wenn Sie vergleichen das Buch von Clara Rochers mit dem Buch von Ingrid Betancourt, dann werden Sie vielleicht sehen, was ich meine. Clara Rochas und Ingrid Betancourt sind beide zusammen entführt worden im kolumbianischen Präsidentschaftswahlkampf 2002 im Februar und sind, wie Sie wissen, die eine nach 6 Jahren im Jänner, die andere Ingrid Betancourt nach 6,5 Jahren im Juli 2008 erst freigelassen worden. Und beide Frauen haben ein Buch geschrieben über dieses Leiden in der Gefangenschaft. Das Buch von Clara Rochas heißt in der deutschen Übersetzung Ich überlebte für meinen Sohn. Das Buch von Ingrid Betancourt heißt in der deutschen Übersetzung Kein Schweigen, das nicht endet. Und da siehst du zwei Frauen, die mit dem Leid, das sie erfahren haben, ringen und versuchen, diesem Leid irgendeine Form von Sinn abzugewinnen. Clara Rochas scheitert daran. Sie wiederholt sich immer wieder in diesem Buch mit der Aussage, sie hat 6 Jahre ihres Lebens verloren. Sie weiß bis heute nicht, wie sie das jemals vor sich selbst rechtfertigen wird können. Und sie verdankt ihr Überleben einzig und allein dem Sohn, den sie in der Gefangenschaft zur Welt gebracht hat. Ingrid Betancourt versucht, sie hat auch mehr Seiten gebraucht, und das Buch ist später herausgekommen, versucht mit etwas mehr Wohlwollen an diese Erfahrung heranzugehen und mit dieser Frage zu ringen, was habe ich aus diesen 6,5 Jahren gewonnen? An Reife, an menschlicher Größe, an Großzügigkeit, an Innenraum, also an dem, was vielleicht Menschen zu besonderen, tiefen, unausschöpfbaren Wesen macht. Und da sieht man vielleicht dreierlei, wenn man diese beiden Bücher vergleicht. Erstens, die Suche nach dem Sinn ist eine persönliche Suche. Und das Schlimmste, was wir in der Krankenhausseelsorge tun können, wie Sie wissen, ist Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, liebe Gott weiß schon, was er tut, alles ist bestens und don't worry. Zweitens, diese Suche nach dem Sinn erschließt sich stückweise. Es ist nicht eine mystische Erfahrung, wo dir auf einmal die Schuppen von den Haaren oder von den Augen fallen und du auf einmal weißt, das ist die einzig richtige Wahrheit, mit der ich jetzt erkenne, warum das Leiden doch sinnvoll ist, sondern es erschließt sich stückweise mit Schritt für Schritt und sehr langsam. Und drittens, es bleibt immer ein Moment des Mysteriums, ein Moment des Unauflösbaren, wo ich nicht weiß, warum die Person gelitten hat, warum ist nicht der Ernst Strasser entführt worden, sondern Ingrid Betancourt. Ich meine, der Marktwert von ihr war ein bisschen höher, würde ich vermuten. Wobei, ich habe gerade eine boshafte Bemerkung verschluckt und Radio Maria sollte stolz auf mich sein, dass ich das gerade gemacht habe. Das heißt, dass ein Mysterium bleibt, wo wir die Frage nach dem Sinn des Leidens nicht abschließen können. Also mein erster harmloser Satz, wir sollten nicht so schnell Sinn im Leiden finden. Suchen ist gut, aber nicht so schnell finden. Zweiter Satz, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. Ich sage das vorsichtig, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. Ich würde mich nicht trauen zu behaupten, dass das der einzige Weg ist oder ein notwendiger Weg ist, den wir einschlagen müssen, um zur Tiefe zu kommen. Aber es ist auffallend, dass ein Weg zur Tiefe über das Leiden führt. Erinnern Sie sich an das Dokument des päpstlichen Rates Cor Unum von 1996, Welthunger, eine Herausforderung für alle. Und da schreiben die Autoren dieses Dokuments, dass es 4 wichtige Weisen gibt, sich mit Welthunger zu beschäftigen, als Menschen, die nicht unmittelbar davon betroffen sind, nämlich Fasten, Spenden, Beten und sich informieren. Bleiben wir beim Fasten. Warum soll ich fasten? Das ist ein guter Zeitpunkt, diese Frage zu stellen. Aber ist ein bisschen zu spät, weil die Fastenzeit kommt ja schon sozusagen in die Zielgerade. Warum soll ich fasten? Ich vermute aus 3 Gründen. Erstens, weil ich durch das Fasten einen gesteigerten Sinn für meine eigene Verwundbarkeit bekomme. Wer weiß, wie es sich anfühlt, wirklich hungrig zu sein und nicht bloß einen Gusto zu haben. Wer wirklich weiß, wie es ist, durstig zu sein und nicht zu Trinkwasser zu greifen, Dr. Waschner war gerade in der Wüste, habe ich mir sagen lassen, dann habe ich einen Sinn für meine Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit. Zweitens, Fasten erzeugt einen Sinn für Gemeinsamkeit. Wir alle Menschen brauchen Nahrung. Und da können wir reich sein, wie wir wollen, und gescheit sein, wie wir wollen. Wir alle brauchen Nahrung, und wenn wir das nicht haben, geht es mit uns bergab. Und drittens, ein Sinn für die Kostbarkeit dessen, was uns selbstverständlich scheint. Und wenn Sie so wollen, ist Fasten eine Form des Leidens, also eine Form des dosierten, kontrollierten Leidens, die mehr mit Agency als mit Widerfahrenes zu tun haben sollte. Aber es bringt mir doch drei wichtige Punkte, und das sind Eintrittsstellen für menschliche Tiefe, nämlich eine Sicht für Verwundbarkeit, ein Verständnis für Gemeinsamkeit und eine Erfahrung von Kostbarkeit dessen, was mir selbstverständlich scheint. Ein zweiter Gedanke zu dieser Frage, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. John Henry Newman. John Henry Newman hat einmal gesagt, er beneidet auf den ersten Blick diese jungen Menschen, die faltenlosen, die ihren glatten Gesichtern durchs Leben gehen, so wie die 20-Jährigen, die noch alles vor sich haben. Und der zweite Blick, den auf sie wirft, ist aber gleichzeitig der kritische Blick, der sagt, was werden die noch alles erleiden müssen? Was wartet auf sie noch an Falten und an schmerzhaften Wunden im Laufe ihres Lebens? Und da ist schon dieser Punkt da, wenn das nicht passiert, wie viel Tiefe bekommt ein Mensch? Also ich hätte jetzt fast was über den Karl-Heinz Grasser gesagt, aber auch hier, nicht mit Blick auf das Mikrofon, habe ich meine Bemerkung erspart. Denken Sie an P.G. Wodehouse, das geht in eine ganz ähnliche Richtung. P.G. Wodehouse hat ja einige Menschen beschrieben, die nicht fähig sind, traurig zu sein und die, wie soll ich sagen, eine unglaubliche Lebensleichtigkeit haben. Und er beschreibt in seinen Romanen über den Uncle Fred einen leichtlebigen Lord, der finanziell unabhängig ist. Und da findet sich der Satz bei P.G. Wodehouse, he had the boyish outlook on life like a slightly inebriated undergraduate. Er hatte diesen bubenhaften Blick auf das Leben wie ein leicht alkoholisierter Undergraduate-Student. Und damit geht er durchs Leben. Und damit bekommt er natürlich nicht das, was man Tiefe nennt, als behutsame Herangehensweise an die großen Fragen, die das Leben uns stellt. Noch zwei Beispiele, wo Sie vielleicht diesen Weg sehen, vom Leiden zur Tiefe. Paul Auster hat in einem sehr schönen, bedenkenswerten, traurigen Buch seinen Vater beschrieben, nach dessen Tod. Das Buch heißt Porträt eines unsichtbaren Mannes. Und Paul Auster beschreibt seinen Vater als einen Menschen, der wie ein Tourist im eigenen Leben war. Wie ein Tourist im eigenen Leben. Er war wohlwollend interessiert an seinem eigenen Leben, aber nicht mehr. Er war wie ein Beobachter an seinem eigenen Leben. Und eine Schlüsselszene für Paul Auster war der Besuch des Vaters anlässlich der Geburt des ersten Enkelkindes. Siri Hustvedt und Paul Auster haben ein Kind bekommen, das erste Enkelkind, waren ganz stolz, wie die jungen Eltern halt stolz sind auf die Kinder, bevor sie in die Pubertät kommen. Und dann ist der Vater auf Besuch gekommen und hat sich dieses Enkelkind angeschaut, sich höflich über den Kinderwagen gebeugt und gesagt, that's a beautiful baby, good luck with it. Das sagt man, also das ist ein hübsches Baby, viel alles Gute. Das sagst du im Supermarkt, wenn du irgendein wildfremdes Baby komplimentierst, aber nicht bei deinem Enkelsohn. Und der Vater hat sich das ganze restliche Wochenende nicht mehr interessiert für seinen Enkelsohn. Das ist diese Art von, er war ein Tourist im Leben, hat keinen Bezug zu seinem Inneren gehabt und war letztlich nicht traurigkeitsfähig. Er war nicht traurigkeitsfähig. Und Paul Auster hat nach dem Tod seines Vaters herausgefunden, dass sein Vater Zeuge war, als seine Mutter den Vater erschossen hat, als sechsjähriger Sohn, also Bub, und das hat ihn so traumatisiert, dass er sich aus dem Leben verabschiedet hat und nicht mehr fähig war zu Tiefe und Traurigkeit, wenn Sie so wollen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, Sie sind schon ganz erschöpft. Sie wissen, dass der Eingangssatz von Albert Camus, Nobelpreisträchtigen Roman Der Fremde, lautet: Heute ist Mama gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht. Und das ist der Grundtenor dieses Buches, es ist mir eigentlich wurscht. Meine Mutter ist gestorben, war das heute, war das gestern, war das vorgestern. Es macht für mich keinen Unterschied. Und Sie sehen in diesem Roman eine Person, die unfähig ist, mit sich selbst in ein tieferes Verhältnis zu treten oder auch Traurigkeit, Reue oder Ähnliches zu verspüren. Und das ist meine Vermutung. Leiden ist ein Weg zur Tiefe, der mich mit etwas erfüllt, was man Achtung vor dem Leben nennen könnte. Nicht notwendigerweise nennen muss, aber nennen könnte. Wenn ich Ihnen noch ein Beispiel geben darf oder einen anderen Gedanken dazu. Es gibt so etwas wie eine Kraft, die aus der Ohnmacht kommt. Eine Kraft, die aus dem Leiden herrührt und nicht aus dem makellosen, vollkommenen Mächtigen. Da denke ich an die Kraft, die kleine, kranke Kinder mit sich bringen. berühmtes Buch in dem Zusammenhang von Alexander Jonas. Das Buch heißt Rebekka, die Reise eines Vaters von Trauer zu Dankbarkeit. Und er beschreibt Alexander Jonas die Tiefe, die er aus dem Leiden am Tod seiner Tochter gewonnen hat. Seine Tochter ist 1992 auf die Welt gekommen, Frühgeburt, war nicht lebensfähig und ist nach 3 Stunden 44 Minuten in den Armen des Vaters verstorben. Das war 1992. 1996 hat er ein Buch auf den Markt gebracht mit diesem Titel Rebekka, die Reise eines Vaters von Trauer zu Dankbarkeit. A Father's Journey from Grief to Gratitude. Und das hat ihn also 4 Jahre gekostet, dieses Buch zu schreiben. Und da sagt er, mittlerweile ist er so dankbar für das Kind und nicht in erster Linie verbittert und empört, weil er gesehen hat, dass alle Menschen, egal wie hartherzig, arrogant oder engstirnig sie auch sein mögen, alle Menschen, die mit seiner Tochter in Berührung gekommen sind, nachhaltig dadurch verändert worden sind. Sie sind weicher geworden, sie sind behutsamer geworden, sie sind tiefer geworden. Und das ist eine Macht aus der Ohnmacht, die wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln in Afghanistan oder Libyen nicht gewinnen können. Das ist mein zweiter Satz dieser Satz lautet, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. Und wir könnten uns da fragen, wie viel Tiefe gewinnt ein Leben, wenn es diesen Zugang zum Leiden nicht hat. Mein dritter Satz lautet, Leiden ermöglicht einen Weg von der schläfrigen Ruhe zur gelassenen Ruhe. Von der schläfrigen Ruhe zur gelassenen Ruhe. Die schläfrige Ruhe ist das, was Sie in Emma 24,12 immer wieder abgebildet gefunden haben. Das finden jetzt die betroffen sind, nicht so lustig, aber es ist eine sehr gute, lehrreiche Geschichte, würde ich meinen. Schläfrige Ruhe, Menschen, die nie wirklich aufgewacht sind. Da gibt es eine recht traurige Geschichte von einer Frau, die ihr Leben lang auf eine Kreuzfahrt gespart hat, dann ihr Erspartes auf den Tisch legt, um die Kreuzfahrt zu machen. Und dann die Kreuzfahrt zurücklegt, sich aber nie traut, Abendessen zu gehen, weil das so einschüchternd ist und sie Angst hat, dass sie das Geld nicht hat, um das Abendessen zu bezahlen. Und nur am letzten Abend zieht sie sich wunderschön an und bringt das allerletzte Ersparte, um Abendessen zu gehen und ist vorbereitet darauf, das fürstliche Essen zu bezahlen. Und am letzten Abend erfährt sie, das war inkludiert. Und wenn man sich das vorstellt, manche Menschen gehen so durchs Leben, dass sie das irgendwie am Ende des Lebens herausfinden, dass das war eigentlich der Sinn des Ganzen, dass man sich vielleicht auf ein bisschen mehr einlässt, dass man sich ein bisschen mehr traut, dass man aus dieser schläfrigen Ruhe, wo das Leben so dahin plätschert, aufwacht und etwas macht aus seinem Leben. Vielleicht, wenn Sie fromm sind, sogar im Sinne Gottes, wie Ignatius einmal sagte, wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, was Gott aus uns machen würde, wenn wir uns ihm vollständig überließen. Das ist so dieser Gedanke, die schläfrige Ruhe. Und die schläfrige Ruhe ist auch was Bequemes. Ich habe noch 5 Minuten Redezeit. Die schläfrige Ruhe ist auch was Bequemes. Der Khalil Gibran hat einmal gesagt, gestern noch war ich glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Heute habe ich erkannt, dass die Zufriedenheit eine Schranke zwischen meiner Existenz und dem Sturm bildet. Und der Sturm, das ist das, was draußen im Leben passiert, wo es wirklich um etwas geht, wo Menschen Sehnsüchte haben, wo Menschen hungern, wo Menschen leiden und ich etwas in der Macht habe zu verändern und mein Leben auch nicht so dahin plätschern kann. Sie alle kennen Franz Kafkas Wort, ein Buch muss sein wie die Axt für das gefrorene Meer in uns. Und auch das spielt auf die schläfrige Ruhe an, ein gefrorenes Meer in uns, wo wir es uns eingerichtet haben, das, was uns wirklich umtreibt, nicht zulassen. Und ein Buch, ein gutes Buch, soll etwas sein, was diese Ruhe nimmt, was diese Schläfrigkeit nimmt und was uns aufweckt. Und wenn Sie im Evangelium sich umschauen, finden Sie immer wieder die Aufforderung Jesu an die Menschen, steh auf, wach auf, geh deines Weges, tu was. Und es ist ganz selten so, dass Jesus sagt, bei Markus 6 kommt das vor, ruht euch ein wenig aus. Das ist eine der ganz wenigen Stellen im Evangelium, wo Jesus den Jüngern sagt, sie haben ein Recht darauf, sich auszuruhen. Aber sonst hast du diese Idee, die schläfrige Ruhe ist auch etwas Stumpfes, da dämmerst du vor dich hin und du brauchst etwas, das sich aufweckt. Und in vielen Fällen ist es Leiden, der Stachel des Leidens, der uns aufweckt. Ivarius Ponticus hat im 4. Jahrhundert gesagt, auf die Frage, worum soll ich als erstes beten? Bete zuallererst um die Gabe der Tränen. Bete zuallererst um die Gabe der Tränen, damit diese Selbstgefälligkeit, die uns in schläfrige Ruhe versetzt, weggeschwemmt wird. Was ist im Unterschied zu schläfriger Ruhe? Die gelassene Ruhe. Die gelassene Ruhe ist wahrscheinlich das, was Sie in der Politeia des Platon 604c bis 605b, wer es genau wissen will, finden, nämlich eine Ruhe, auch trotz der Schicksalsschläge, inneres Gleichgewicht zu bewahren. Da brauchst du eine große innere Stabilität und empfindest das Leiden dann nicht als einen Feind, der dich stört, sondern durchaus auch als eine Begleiterin, einen Begleiter, eine Freundin oder einen Freund. Tiziano Terzani hat seine Krebserkrankung beschrieben als: Ich wähle nicht die Metapher des Feindes, sondern ich wähle die Metapher der Besucherin. Die Krankheit besucht mich und Besucher soll man, so wie wir das hier von der Universitätsbibliotheksdirektorin erfahren haben, pfleglich behandeln. Und mit diesem Bild hat er auch versucht zu sagen, er geht mit einer Gelassenheit an dieses Leiden heran, mit einer gelassenen Ruhe, wo die Dinge sich durchaus fügen können. Das ist mein dritter Satz gewesen und ich komme jetzt zu meinen Schlussgedanken. Also der dritte Satz lautete, Leiden ermöglicht einen Weg von der schläfrigen Ruhe zur gelassenen Ruhe, wo dann die große Kunst darin besteht, mit einer inneren Heiterkeit oder Serenitas trotz des Leidens mit wachem Blick zu sein. Meine Schlussbemerkung, Simone Weil und Hiob oder die Stärken des Hiob. Eine Philosophin, von der wir sehr viel über das Leiden lernen können, ist Simone Weil. Sie ist am 24. August 1943, 34-jährig, an Erschöpfung gestorben. Auch an Unterernährung. Sie war ausgezehrt und erschöpft. Und sie hat an Migräne gelitten, chronischen Schmerzen, sehr viel körperlich gelitten und in ihren Tagebüchern sehr viel über das Leiden nachgedacht. Und Simone Weil hat gesagt, für sie ist das Leiden etwas, dem du dich nicht entziehen kannst. Ein Mensch, der leidet, kann sich nicht in Illusionen flüchten. Er muss Dinge für wirklich halten, die er nicht für möglich gehalten hätte. Er muss Dinge für wirklich halten, die er nicht für möglich gehalten hätte. Und sie sagt an einer Stelle über das Buch Hiob, in diesem Buch werden auf vollkommene Weise Gedanken ausgedrückt, die der menschliche Geist nur fassen kann, wenn er unerträgliche Schmerzen leidet. Und diese Gedanken werden formlos und verflüchtigen sich, wenn der Schmerz sich legt. Das ist ein sehr tiefer Gedanke. Ich kann bestimmte Gedanken nur fassen, wenn ich leide. Bestimmte tiefe Gedanken nur fassen, wenn ich leide. Und deswegen fällt es Menschen, die vollgefressen und selbstgefällig sind, so wie ich, schwer, das Buch Hiob zu lesen oder gar zu verstehen. Weil dieser tiefe Schmerz, in dem das Buch geschrieben worden ist, Teil der Conditio des Lesers oder der Leserin sein könnte. Und jetzt komme ich zu meinem Schlussgedanken. Vielleicht fasse ich sie dann vorher noch zusammen. Ich habe noch eine Minute. Mein erster Gedanke war Wunde des Wissens. Wie würde ich mein Leben leben, wenn ich es unter eine Wunde des Wissens stellen würde, jetzt schon zu wissen, wie mein Leben dereinst im Ganzen sich ansehen ließe. Mit Verfall, mit Verwirrung, mit Abhängigkeit, mit Angewiesensein. Erster Satz, wir sollten nicht zu schnell einen Sinn im Leiden finden. Zweiter Satz, ein Weg zur Tiefe führt über das Leiden. Dritter Satz, Leiden ermöglicht einen Weg von der schläfrigen Ruhe zur gelassenen Ruhe. Schlussbemerkung, Hiob hat, wie Sie wissen, gelitten. Er hat seine Familie verloren, er hat sein Vermögen verloren, er hat seine Gesundheit verloren, aber er hat drei ganz wichtige Dinge nicht verloren. Und das sagt meines Erachtens sehr viel aus über das gute Leiden und die gute Begleitung im Leiden. Erstens, Hiob hat nicht verloren die Sprach- und Artikulations- und Ausdrucksfähigkeit. Er konnte bis zuletzt sprechen über sein Leiden. Und wir alle wissen, wenn Menschen sprechen können über das Leiden, ist das ein ganz wichtiger Schritt, dem Leiden eine gewisse Konturlosigkeit zu nehmen oder Übermächtigkeit zu nehmen. Zweitens, Hiob hat nicht die Reflexions- und Urteilsfähigkeit verloren. Er bleibt der, der sich fragt, warum ich? Und auch das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Leiden. Er hat nicht die Antwort gefunden, er hat nicht die Fähigkeit verloren, die Frage zu stellen und sich auf die Suche nach dem Sinn von Leiden zu machen. Und drittens, Hiob hat nicht die Selbsttranszendenzfähigkeit verloren. Die Fähigkeit, über sich hinauszublicken, einen religiösen Glauben zu haben und die Antwort auf Gott hin offen zu halten. Und diese drei Dinge, Sprache und Artikulation, Reflexion und Urteil und Selbsttranszendenz scheinen mir Zutaten für gutes Leiden und auch, wenn Sie so wollen, Bausteine auf dem Weg zu guter Leidensbegleitung zu sein. Vielen Dank.